Genau, ein paar Bekanntmachungen noch. Das Seminar ist nächste Woche, ne? Genau, nächste Woche ist das Seminar mit Esther Baumann. Für alle, die sich der Gemeinde zugehörig fühlen. Hauskreise. Mein Hauskreis ist nächste Woche nicht. Der Hauskreis von Paul ist der nächste Woche. Paul ist heute leider nicht da, der muss auf die kleinen, kranken Kinder zu Hause aufpassen. Ist hier jemand aus Pauls Hauskreis dabei? Okay, gut. Okay, gut. Dann am 16. November haben wir hier Freiraum hier in diesem Gebäude. Das ist ein Lobpreisgottesdienst, ein Mitmach-Lobpreisgottesdienst. Wer das noch nicht kennt, die werden hier in der Mitte, bitte erklär das mal kurz. Ja, aber hier sitzen Leute, die waren letztes Mal noch nicht da.
Also, die haben so eine Bühne, beziehungsweise keine Bühne, sondern so einen Baum mit Bildschirmen und Lautsprechanlagen und so weiter. Und alle stehen im Kreis, die Musiker auch. Also es ist alles sehr dynamisch und nicht so vorne und Zuschauer. Ne? Die brechen diese Strukturen eben auf. Und wie gesagt, das ist ein Mitmach-Lobpreis-Gottesdienst. Alle sind eingeladen, bringt Leute mit. Dieses Haus muss voll werden. Das wäre am besten so. Das ist auch kein gewöhnlicher Lobpreis-Gottesdienst, sondern die geben immer, deswegen heißt es Freiraum, die geben Raum, um Gott zu begegnen, auf verschiedene Art und Weise. Oft gibt es verschiedene Angebote, außer Musik und Singen, Gott zu begegnen, zum Beispiel Gebet, Abendmahl oder ein Ort der Stille, wo man zu Jesus, zum Kreuz kommen kann und so weiter. Also es ist etwas anders und auf jeden Fall lohnenswert.
Seht ihr, das konnte der Peter viel besser als ich. So, gut, dass ich dich gezwungen habe. Okay. Ich glaube, das war's auch schon. Alles an Bekanntmachungen. Ja, das war's alles. Für das Seminar wollen wir heute nach dem Gottesdienst hier schon gleich die Tische und Stühle umstellen, weil nächste Woche wird hier sonst nichts passieren. Das wäre cool, wenn da ein paar Leute zum Helfen bleiben und zum Tische schleppen bleiben. Gibt es heute Kaffee nach dem Gottesdienst? Ja. Okay. Gut, dann lauft ihr sowieso nicht weg. Alles klar. So, okay, ja, heute fangen wir eine neue Reihe an, und zwar wird es mit bis auf zwei Ausnahmen oder so bis zum Ende des Jahres um dieses Thema gehen, und das Thema ist das Evangelium. Es geht hier also um die Basics, um die absoluten Grundlagen unseres Glaubens. Was ist eigentlich das Evangelium? Was ist diese gute Nachricht? Und die meisten Predigten werde ich wahrscheinlich dazu halten. Nächsten Sonntag wird Esther Baumann predigen. Da wird das dann einmal unterbrochen. Ansonsten wird das uns den Rest des Jahres beschäftigen. Ist auch nicht mehr so viel. Und wir fangen gleich an. Was ist das Evangelium? Wo kommt dieses Wort her? Evangelium, im heutigen Sprachgebrauch mit gute Nachricht meistens übersetzt. Und damals, also die Christen haben sich dieses Wort geklaut und bis heute nicht mehr hergegeben. Aber das Wort wurde damals zuallererst im nichtchristlichen Kontext gebraucht, und zwar ganz häufig wurde das so gebraucht, wenn im Römischen Reich irgendetwas ganz Wichtiges passiert ist. Zum Beispiel ein neuer Kaiser ist an die Macht gekommen. Es hat mal wieder jemand den Alten umgebracht und der Neue kommt und alles wird besser. Dann wurden Boten, Herolde, ausgesandt. Das Römische Reich war ziemlich groß. Und dann mussten diese Herolde, diese Boten, die mussten dann diese gute Nachricht, diese Nachricht offiziell bekannt geben in den ganzen römischen Provinzen. Oder wenn irgendwelche wichtigen Gesetze erlassen wurden, dann wurden Boten ausgeschickt mit dieser guten oder mit dieser Nachricht. Ob die Nachricht dann gut war, das war dann noch eine andere Sache. Aber es war auf jeden Fall, das Wort wurde gebraucht für eine, ja, so etwas wie so ein Nachrichtensprecher. Eine bereits, eine Tatsache, die vollzogen ist und die Auswirkung hat, die wichtige Auswirkung hat. Deswegen müssen alle sie hören. Das war der ursprüngliche Gebrauch und also die ursprüngliche Bedeutung offiziell, könnte man so sagen, offizielle Bekanntmachung, offizielle Ankündigung einer wichtigen Nachricht, die jeder hören muss, weil sie eben Konsequenzen hat. Ja. Und das Evangelium im christlichen Sinne, wie das dann von den Christen so adoptiert wurde, oder die, wir haben ja diesen Begriff für uns von den Römern weggenommen und bis heute, den werden wir auch nie wieder hergeben, hat aber trotzdem da eine große Parallele. Wir verkündigen eine Tatsache, die bereits geschehen ist. Ja, wir sind sozusagen die offiziellen Nachrichtensprecher. Und was vielleicht noch interessant ist, ein kleiner subtiler Unterschied: Das Evangelium wird in der Bibel immer zuerst verkündigt. Das ist jetzt auch wieder so ein bisschen älteres Wort. Es wird nicht zuerst erklärt. Es wird gesagt, so ist das. Jesus schickt die Jünger aus und sagt, verkündigt, das Reich ist nahe. Johannes der Täufer, der kommt, sagt, das Reich Gottes ist nahe, tut Buße. Was ist das Reich Gottes? Warum soll ich Buße tun? Wofür? Was? Das ist alles erst der zweite Schritt. Diese ganzen Erklärungen und so, das kommt immer erst an zweiter Stelle. Aber wenn wir uns das in den Evangelien oder auch wenn Paulus dann auftritt in der Apostelgeschichte, wenn wir uns das aufgucken, oder Petrus, bei der, wo Petrus zum ersten Mal so richtig predigt, in Apostelgeschichte 2, vor dieser großen Menschenmenge, wo sich dann so viele, am Pfingsten, wo sich dann so viele bekehren, er haut erstmal diese Tatsache raus, hey, dieser Mensch, dieser Christus, den ihr alle getötet habt, der ist Gottes Sohn und der ist jetzt auferstanden. Ja, das ist eine Verkündigung. Das ist gar nicht so sehr eine Erklärung. Und das Evangelium, wo wir auch gucken, es wird zuallererst verkündigt. Es ist ja nämlich eine, wir verkünden eine bereits geschehene Tatsache. Und wir sagen das, in diesem Sinne sagen wir das. Und ich habe zum Beispiel bei mir ganz oft gemerkt, ich habe immer den Drang, Dinge zu erklären. Mir fällt das schwer, so Sachen einfach so auf den Tisch zu hauen. Aber vielleicht bin ich mir gar nicht so sicher über diese Tatsache. Oder vielleicht wollen wir das schon, vielleicht trauen, heute ist es oft so, dass wir uns gar nicht trauen, das zu verkündigen. Wer sind wir denn, dass wir in der Postmoderne kommen und sagen so, hey, das ist die Wahrheit und bam, so, wir stellen diese Wahrheit in den Raum und jetzt guck, was du damit machst. Das trauen wir uns ja heute gar nicht mehr. Ja? Nur mal so ein kleiner Gedankenanstoß. Ja? Aber das Evangelium ist eine Nachricht, die Nachricht einer bereits geschehenen Tatsache. Und die muss zuallererst verkündigt werden und dann muss sie natürlich auch erklärt werden. Was ist das Evangelium nicht? Oder ich könnte auch ein bisschen provokativer sagen, das Evangelium ist nicht alles. Das klingt schon ein bisschen ketzerischer, ne? Das Evangelium ist nicht alles. So was? So. Das Evangelium ist, also jeder, der so ein bisschen länger im christlichen Kontext oder ist oder Gemeinden besucht hat, der wird irgendwie das schon mitgekriegt. Das Evangelium, das ist doch der Kern der Botschaft, das ist doch das Wichtigste. Ja, das Evangelium ist aber nicht alles. Boah, das klingt böse, ne? Das Evangelium an und für sich, ja, ihr müsst das jetzt ein bisschen aushalten, ne? Ich sorge schon dafür, dass es euch unangenehm wird hier. Das Evangelium ist nicht ein guter Ratschlag. Das Evangelium ist nicht eine neue Ethik oder ein neuer Verhaltenskodex. Das Evangelium ist nicht eine neue Liste, eine weitere Liste von irgendwelchen Lebensweisheiten und wenn du die befolgst, wird es dir gut gehen. Das Evangelium ist auch nicht eine systematische Lehre. Das Evangelium ist die Nachricht, dass Jesus Christus gestorben ist und auferstanden ist für unsere Schuld, und dass wir errettet, dass es Errettung für uns gibt. Das ist das Evangelium. Daraus erwächst eine neue Ethik. Daraus erwächst ein bestimmtes Verhalten. Daraus kann man alle möglichen guten Ratschläge ableiten. Daraus, oder Lebensweisheiten. Daraus kann man natürlich eine ganze Lehre machen, was die Theologen ja auch gemacht haben. Aber das Evangelium an und für sich ist der Kern des Ganzen, aus dem alle diese Zweige erwachsen und in dem das natürlich angelegt ist. Ja. Deswegen ist es so wichtig, dass uns das auch klar wird, was ist eigentlich das Evangelium? Ja, in so einem, wenn wir eine Blume pflanzen oder wenn wir so ein Samenkorn in die Erde stecken, in diesem Samenkorn ist ja alle Information enthalten, die notwendig ist, damit aus diesem Körnchen Blätter, Stängel, Blüten, alles hervorkommt. Das ist alles da drin angelegt. Ja. Diese Analogie kann man auch zum Evangelium ziehen. Diese gute Nachricht, die wir verkündigen, in der ist alles enthalten. Und aus dieser guten Nachricht entsteht eine Ethik, entstehen Weisheiten, da entsteht eine Lehre, da entstehen ganz praktische Ratschläge für dein Leben. Dieser Kern oder diese Nachricht, die beeinflusst alle Bereiche unserer Gesellschaft oder unseres Lebens, unseres sozialen Lebens, unseres Arbeitslebens. Das ist dann schon ein bisschen, wo wir ein bisschen mehr Erklärung brauchen. Ne? Und das ist dann, was uns auch gar nicht so klar ist, inwieweit beeinflusst, denn auch wenn ich schon ein Christ bin und wenn ich das Evangelium verstanden habe, inwieweit beeinflusst diese Nachricht denn meinen Arbeitsalltag? Inwieweit beeinflusst das Evangelium die Art und Weise, wie ich mit meinen Kindern umgehe? Da wird es dann schon ein bisschen komplexer. Ja, was ist das Evangelium denn? Ja, es reicht ja nicht zu sagen, was es nicht ist oder dass es nicht alles ist. Und was ist denn die gute Nachricht? Und das ist so ein bisschen, jetzt wird es wieder ein bisschen unangenehm. Es ist nämlich nicht nur eine gute Nachricht, beziehungsweise es ist in erster Linie eine gute Nachricht, aber die gute Nachricht, die impliziert auch so ein bisschen eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, ganz in der einfachsten Form, ne, lautet, wir sind errettet. Paulus sagt das in 1. Thessaloniker 1, Vers 10, wir sind gerettet vor dem zukünftigen Zorn. Oh. Ne? Und der Zorn Gottes, ne? Uncool. Also das ist gerade in der heutigen Zeit, wollen wir nicht so. Es ist nicht das beste Thema. Und ist Gott nicht schizophren? Wenn Gott ist irgendwie zornig oder wütend auf die Menschen und dann verschafft er ihnen eine Rettung, da könnte er nicht in erster Linie seine Gefühle unter Kontrolle haben, sodass er nicht wütend werden muss, dann braucht er uns auch nicht retten und so. Ist das nicht einfacher? Ja. Ganz so einfach ist es nicht. Wir lesen mal Römer 1, Vers 18. Und da steht was ganz Interessantes. Da wird ein kleiner, aber sehr feiner Unterschied gemacht. Da heißt es, denn Gottes Zorn wird sichtbar vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Das ist der Anfang dieses Verses. Gottes Zorn wird sichtbar vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und was man da schnell übersieht, der Zorn Gottes richtet sich nicht in erster Linie gegen uns als Mensch, sondern er richtet sich gegen die Ungerechtigkeit, gegen die Bosheit, gegen die Gottlosigkeit, aus der dann die Bosheit und die Ungerechtigkeit hervorkommt. Das ist ein Unterschied. Gott ist nicht einfach sauer auf dich oder böse auf dich. Gott hasst Ungerechtigkeit. Okay, das können wir schon ein bisschen besser nachvollziehen. Die meisten Menschen hassen auch Ungerechtigkeit. So, ich hoffe doch, dass ihr Ungerechtigkeit nicht mögt. Und das sind irgendwie zwei Seiten einer Medaille. Wenn wir das Gute lieben, wenn wir Gerechtigkeit mögen, dann können wir nicht gleichzeitig Unterdrückung gut finden. Ja, wir können das nicht gut finden, dass, ne, dass wir auf Kosten von irgendwelchen anderen Leuten oder irgendwelche Kinder in der dritten Welt unsere Kleidung nähen müssen, ja, und da ausgebeutet werden, damit wir die günstig kaufen können. Wir können nicht beides gleichzeitig, das ist schizophren, beides gleichzeitig gut finden. Wir können das nicht gut finden, dass die Kinder ausgebeutet werden, ja, und das geht nicht. Wenn ich das Gute liebe, muss ich das Böse auch verabscheuen oder hassen. Das sind die zwei Seiten der Medaille. Und weil Gott das Gute liebt, muss er all das, was dem Guten gegenübersteht oder das Gute verhindert, oder muss er das hassen. Und deswegen ist sein Zorn, sein Ärger, wird sichtbar gegenüber aller Ungerechtigkeit. Das ist ein Unterschied. Ja. Gott wird mit, die Bibel ist da sehr klar, Gott wird mit aller Ungerechtigkeit aufräumen eines Tages. Das kleine Problem, was auch dann Teil dieser schlechten Nachricht ist, ist, dass keiner von uns wirklich nur gut ist. Vielleicht erinnern sich noch ein paar an die Weihnachtspredigt von letztem Jahr. Da gibt es auf unserer Webseite auch noch so ein Quellenverzeichnis zu der Predigt. In der Predigt habe ich ganz viele wissenschaftliche Studien zitiert, wo irgendwelche Psychologen und Verhaltensforscher böse Experimente mit Menschen gemacht haben, beziehungsweise die haben nicht böse Experimente, aber die haben die Menschen dann in eine Situation gebracht, wo ganz schnell rauskommt, oh, der Mensch, wir als Menschen sind, wenn die Umstände sich nur leicht verändern, sind wir schnell zu allen bösen Taten bereit. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, sonst könnt ihr auf die Webseite gucken. Das Quellenverzeichnis ist da immer noch da. Wir als Menschen sind ganz okay, solange die Umstände nett sind. Das ist leicht. Und wir können es auch ganz gut verstellen. Wenn dann so heranwachsende Jungs irgendwas von einem Mädchen wollen, sind sie für 3 Monate die nettesten Menschen auf der Welt auf einmal, wie verwandelt und so. Das kriegen wir hin. Aber wie wir wirklich sind, zeigt sich ja erst, wenn wir wirklich in die Krise kommen, wenn wir an die Grenzen kommen, wenn meine 3 Kinder mir den ganzen Tag lang auf der Nase rumtanzen und ich muss eigentlich arbeiten oder irgendwas machen. So, ne? Dann zeigt sich ja erst, was wirklich in uns steckt. Und hier fängt das Problem an. Ja? Schon kleine Kinder, keiner muss denen beibringen zu lügen, keiner muss ihnen beibringen auszuflippen. Irgendwie müssen sie das nicht lernen, das können sie irgendwie von Anfang an. Ja? Und ich will diese ganze Erklärung, wie gesagt, geht auf unsere Webseite unter Ressourcen, da ist so ein Link über die Weihnachtspredigt, irgendwas mit Licht heißt das. Da sind eine ganze Menge interessanter Fallstudien zu diesem Thema. Ist der Mensch wirklich gut oder schlecht? Ja? Wenn wir ehrlich sind, werden wir wahrscheinlich zugeben müssen, dass, also ich kann das so von mir hier sagen, ich bin mit Sicherheit, ich habe schon eine Menge Blödsinn gemacht. Ja, und es ist ja nicht einfach nur, dass dieser Blödsinn so, ja, das ist einfach nur ein Ausrutscher. Ne? Nein, ich weiß mittlerweile, bin jetzt 42 Jahre, dass ich zu ziemlich vielen bösen Sachen fähig bin. Wenn ich nur ordentlich getriggert werde oder wenn ich nur lang genug genervt werde oder an meine Grenzen komme. Ja. Und die wirklich gute Nachricht ist, es gibt einen Ausweg. Wenn Gott alles Böse hasst, uns Menschen aber eigentlich mag, dann ist da ein kleines Problem. Gott muss irgendwie das Böse von uns trennen. Wenn das Böse aber so in uns drin ist, dass wir von klein auf schon das irgendwie mitgekriegt haben, dann ist das ein Problem. Ja? Und es ist ja nicht nur so, dass es unsere Taten sind, sondern eine böse Tat zieht immer auch Schuld auf sich. Wenn ich hier in Bielefeld in der Straßenbahn kein Ticket kaufe und schwarz fahre und dann werde ich erwischt und dann kommt der Schaffner und sagt so, hey, du hast kein Ticket. Oh ja, kann ich jetzt schnell eins kaufen? Hier, wie viel kostet das? 3 Euro? Hier sind 2,70. Kann ich bitte? Und dann, was wird der Schaffner sagen? Nö, 40 Euro kostet es jetzt für dich. Ne? Warum kann ich nicht dann im Nachhinein, ja, warum kann ich nicht im Nachhinein einfach die 2,70 bezahlen? Ja, weil durch meine Tat, durch die Übertretung des Gesetzes, habe ich Schuld angehäuft. Und die Schuld ist jetzt 40 Euro. Ja? Das ist das Problem, was wir gerne ausblenden. Ja, vor allem, wenn wir unser schlechtes Verhalten einfach nur als Ausrutscher oder so abtun. Ja? Aber in Wirklichkeit häufen wir uns ja Schuld an. Wir brechen ja Gebote, wenn wir solche Sachen tun. Und diese Schuld, die verschwindet nicht einfach so. Und das ist die eigentlich gute Nachricht. Ja? Es gibt einen Weg, wie du von deiner Bosheit frei werden kannst und wie auch all diese Schuld gesühnt werden kann oder wie wir der Strafe entkommen, die wir eigentlich verdient haben. Und das ist, und jetzt kommen wir zur wirklich guten Nachricht. Ja, und das lesen wir zum Beispiel in Lukas 4, Vers 18 und 19. Da kommt Jesus ziemlich am Anfang, keiner kannte ihn, die kannten ihn als Jesus, den Sohn des Zimmermanns. Ja, aber Jesus fängt jetzt hier seinen Dienst an. Und Jesus kommt nach Nazareth und geht gewohnheitsmäßig in die Synagoge. Und dann nimmt er die Schriftrolle von Jesaja und liest in 4 Vers 18, liest diese berühmten Verse vor, die er hier aus Jesaja 61, glaube ich, zitiert. Jesaja 61, 1 und 2. Und da liest er: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um das angenehme Jahr des Herrn zu verkünden. Das haben wir übrigens gesungen heute. This is the year of the favor of the Lord. Ja. Und Jesus kommt und liest das einfach so vor. So weit, so gut. Kein Problem. Ja. Mit Bibel vorlesen hat keiner ein Problem. Dann geht das hier weiter. Und er rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Diener wieder und setzte sich hin. Und aller Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Jesus sagt hier so: Ich bin der Typ, der das alles bewirken wird. So, okay, du bist der Sohn von Josef, du bist ein Zimmermann, du willst jetzt hier was Besonderes sein. Ne? Ungefähr so fing das an in den Köpfen der Leute, vermute ich mal. So, oder so hätte ich zumindest angefangen zu denken, wenn ich da gesessen wäre und auf einmal kommt da irgend so ein Typ, den du schon ein paar Mal gesehen hast, der ganz normal nie aufgefallen ist und auf einmal haut er sowas raus hier. Ja. Und hier sagt Jesus, das ist die gute Nachricht. Und hier verkündigt, Jesus erklärt das noch nicht mal. Jesus sagt, ich bin das. Und das wird jetzt passieren hier. Was wird denn hier passieren? Ja. Der Geist des Herrn hat mich gesandt, hat Jesus gesandt, um Armen eine frohe Botschaft zu bringen. Das ist die wirklich gute Nachricht. Ja. Jesus sagt, es gibt einen Ausweg für Arme, was immer arm auch bedeutet, dass du dir mit deinen eigenen Mitteln nicht helfen kannst, dass du in einer Situation bist, wo deine eigenen Mittel oder deine eigenen Fähigkeiten nicht ausreichen. Ja. Es gibt Heilung für zerbrochene Herzen. Es gibt Heilung für deinen Zerbruch, für all das, für all die Tragödie oder für all das Tragische, was du erlebt hast und was dich innerlich fertig gemacht hat. Es ist eine gute Nachricht für alle, die gefangen sind, sei es in Sucht, sei es in eigenen Mustern, sei es irgendwie in Schuld. Ja, und dieses Wort, das ist ganz interessant, dieses Wort, er sagt hier, den Gefangenen die Entlassung verkünden. Dieses Wort Entlassung, das kann eine ganze Menge bedeuten. Das kann Vergebung bedeuten, Vergebung von Schuld. Das kann Erlassen von Strafe bedeuten. Das kann auch ein Freilassen, so, du, ne, hier, kommst raus aus dem Käfig, kann das bedeuten. Das ist eine gute Nachricht für alle, die blind sind. Und natürlich geht das über das rein körperliche. Jesus hat ja in den Evangelien eine ganze Menge Leute von körperlicher Blindheit geheilt, aber es ist ja nicht nur körperliche Blindheit. Ja, es ist auch Dinge, die wir generell nicht sehen oder nicht sehen können. Viele Leute sind zum Beispiel blind in Bezug auf ihre eigenen Fähigkeiten. Die glauben nicht an sich selber oder die können nicht sehen, dass sie eigentlich Potenzial haben. Das ist so eine, ne, das ist, ich bin ja Lehrer und als Lehrer sehe ich diese Tragödie immer wieder, dass ich da einen ganzen Haufen Schüler vor mir habe, die nicht an sich selbst glauben oder die sich selbst gar nicht zutrauen. Die sind blind in Bezug auf sich selbst. Es ist eine gute Nachricht für alle, die feststecken. Ja? Zerschlagene in Freiheit setzen. Jesus möchte uns aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei entlassen. Was hindert dich wirklich, du selbst zu sein? Was hindert dich im Leben wirklich, das zu tun, wofür du eigentlich brennst? Eine ganze Menge Sachen hindert uns daran, wenn wir uns diesen unangenehmen Sachen ein bisschen Zeit widmen und da ein bisschen genauer nachdenken. Ja? Und das ist die gute Nachricht. Und das ist schon ziemlich viel gute Nachricht. Ja? Und Jesus hätte jetzt nach diesem Vers aufhören können. Vielleicht hätten die Leute ja noch geschluckt, dass er diesen, vielleicht hätten die Leute ja noch diesen Satz geschluckt, ja, diese Schrift ist heute vor euren Ohren erfüllt worden. Aber Jesus, der muss es auch manchmal ein bisschen übertreiben, ne, und es den Leuten noch unangenehmer machen. Und er kann nicht aufhören und er sagt hier noch ein paar weitere Dinge, die echt gemein sind. Ne? Ich meine, er ist hier schon bei einem Volk, was sich schon irgendwie so für das frommste und auserwählteste Volk und beste Volk hält. Ne? Und die waren ja auch schon so ein bisschen special. Aber jetzt haut er hier richtig einen raus. Und er sagt, zum Beispiel, ich kürze das ein bisschen ab. In Vers 25 sagt er, in Wahrheit aber sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate lang verschlossen war, da eine große Hungersnot kam im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde der Prophet Elia gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Zarpat bei Sidon. Oh, Sidon war das Ausland. Jesus sagt ihnen so, hey, ihr ganzen frommen Gläubigen, Gott hat den Propheten zu den Ausländern gesandt, nicht zu euch. Oh, das mochten die nicht. Und um den Punkt wirklich nach Hause zu bringen, bringt Jesus noch ein Beispiel. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, aber keiner von ihnen wurde geheilt, sondern nur Naaman, der Syrer. Oh, Jesus, ey, musst du das, warum macht Jesus sowas? Ja? Und das war natürlich zu viel. So, ne? Da wurden alle in der Synagoge voller Zorn, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Das sind die guten, frommen, Gläubigen. Ne? Und Jesus demonstriert und beweist das, was ich vorher auch gesagt habe. So richtig gut sind wir alle nicht. Ne? Wir können alle in der Synagoge ganz nett sitzen, aber wenn wehe, irgendjemand sagt die falschen Worte. Und warum provoziert Jesus, warum triggert Jesus die Leute hier so? Um ihnen zu zeigen, ihnen und auch uns, guck mal, was in eurem Herzen ist. Innerhalb von wenigen Sekunden seid ihr alle auf 180. Ja? Und diese einfache Botschaft, ihr seid gar nicht so besonders. Gott mag die Leute aus Sidon und die Syrer, Gott mag die auch. Und Gott schickt auch Propheten zu denen, nicht nur zu euch. So. Ja, so. Die wollten das nicht hören. Und das ist genau der Punkt. Ja? Die gute Nachricht einfach so zu verkünden: hey, Jesus ist für dich gestorben, alles supi. Ne? Probiert das mal, es hat nicht so den Effekt. Die gute Nachricht, die haut erst dann so richtig rein, wenn wir merken, ich brauche das auch für mich. Weil ich bin ja auch. Ne? Ich halte mich ja auch für was Besseres. Und das ist ja die Wurzel von all dem Übel. Und Jesus ist so gründlich, der geht richtig so gucken, ja, die gute Nachricht, hey, aber wir müssen bei dir anfangen. Ne? Es reicht nicht, wenn ich da Kim Jong-un zu Kim Jong-un gehe oder Putin oder Erdogan predige oder irgendwie den ganzen offiziellen Bösewichtern so. Ja? Nein. So, ich fange bei dir an. Du hältst dich auch für was Besseres. Ihr frommen Israeliten, ihr haltet euch auch für was Besseres. Und wenn ihr es nicht glaubt, hört euch diese zwei kurzen Beispiele an. Ne? Und dann jagen sie ihn aus der Synagoge raus. Ging ganz schnell. Ja? Was ist denn dein Wunderpunkt, was dir keiner sagen darf? Wo du deinen Ehepartner auf den nächsten Berg jagen möchtest, so, ja? So, wir haben solche Sachen. Wir haben solche Sachen. Und Gott fängt das Evangelium an. Ja? Klar, wir wünschen alle, dass Gott diesen bösen nordkoreanischen Diktator irgendwie verändert oder aus dem Weg schafft oder so, ja? Aber Gott sagt, hey, was mit dem passiert, ist nicht deine Geschichte, so. Deine Geschichte ist, was ist bei dir drinne? Ja? Denn, dass ich mich für etwas Besseres halte, das ist der Grund, warum es Arme, Zerbrochene, Blinde, Zerschlagene und Gefangene gibt. Dass jeder Mensch sich in einem gewissen Maß für besser hält, egoistisch ist, eigensüchtig ist, das ist der Grund, warum das in der Weltgeschichte so eskaliert. Und Jesus ist so gründlich, ja, er weiß, dieser Stolz, dieses sich selbst für besser halten, das ist der Ursprung. Er muss das konfrontieren. Weil erst wenn wir das wirklich einsehen, dann sind wir auch ja, bereit für diese gute Nachricht. Ja. Ich kann errettet werden. Es gibt einen Ausweg für all, ja, es gibt Befreiung von dieser ja, eigensüchtigen, egoistischen Natur. Und ich schließe damit, wie reagieren wir darauf? Ja, das ist die Nachricht. Das ist die gute Nachricht. Ja, die natürlich auch irgendwo beinhaltet, dass da etwas nicht ganz so gut ist. Weil wenn man gerettet werden muss, dann ist ja schon irgendwas passiert. Ja? Der Sündenfall ist passiert. Wir sind alle Egoisten, wir sind alle stolz. Und Jesus ist dafür am Kreuz gestorben. Jesus hat die Schuld, die wir dadurch angehäuft haben vor Gott, der hat die bezahlt. Und wir müssen nicht bestraft werden. Und es ist nicht nur einfach ein Auslöschen der Strafe, ja, sondern wie Jesus das hier in Lukas 4 sagt, es ist auch wirklich eine Veränderung. Ein Freiwerden, ein Sehendwerden, ein Freisetzen, ein Erlassen. Es ist wirklich mehr als einfach nur, okay, wir machen einfach mal einen Strich durch all deine bösen Sachen, du kannst von vorne anfangen, weil wenn ich dann einfach von vorne anfange, wird es nach ein paar Jahren wieder genauso mein Register so sein. Ja? Nein, die gute Nachricht, die wir offiziell als Gottes Nachrichtensprecher verkünden, ist, Christus ist gekreuzigt, gestorben und auferstanden, damit du leben kannst, damit all deine Schuld dir vergeben ist und damit du anders leben kannst. Das ist die gute Nachricht. Ja? Damit du nicht mehr arm und hilflos bist, damit dein Herz geheilt wird, damit du aus deiner Gefangenschaft, was immer das auch sein mag, frei wird, damit du sehend wirst, damit du freigesetzt wirst. Dafür ist Christus gestorben. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Ne? Und die entscheidende Frage ist, wie gehst du damit um? Was bewirkt diese Nachricht? Ne? Wenn wir von unserer Arbeit nach Hause fahren und wir hören, auf der A2 ist Stau und wir müssen da eigentlich lang, was macht das mit uns? Ne? Eine Sorte Leute sagen, ach, bis ich da bin, wird sich der Stau schon aufgelöst haben oder vielleicht finde ich da irgendwie einen Weg, vielleicht kann ich mich durchdrängeln. Ne? Und andere sagen so, okay, nee, ich drehe um. Ich fahre einen kleinen Umweg oder ich mache mir die Mühe. So, Menschen reagieren ganz unterschiedlich auf Nachrichten. Ne? Und wir können und werden keinen zwingen darauf, was er damit zu tun hat. Ja? Das ist dir freigestellt. Aber wir verkünden diese Nachricht. Es gibt einen Ausweg aus Egoismus, aus sich für besser halten. Es gibt eine gute Nachricht. Ich kann davon frei werden. Und mir kann vergeben werden. Und jemand anderes hat den Preis gezahlt, damit ich nicht bestraft werden muss. Das ist das Evangelium. Und was daraus noch alles folgt, ist eine andere Predigt. Ja? Aber zuerst ist entscheidend, wie reagiere ich darauf? Vater im Himmel, danke, dass du deinen Sohn geschickt hast, damit er unsere Strafe trägt und aufersteht, damit ein neues Leben für jeden hier möglich ist. Danke für deine Vergebung. Danke, dass du uns nicht einfach mit unserer Bosheit oder mit unserer Ungerechtigkeit richten willst, sondern dass du einen Unterschied machen willst, dass du uns trennen willst von Ungerechtigkeit und Bosheit. Danke, dass du den Menschen liebst. Denn so sehr hat Gott die ganze Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle Menschen errettet werden können. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, soll errettet werden. Petrus sagt, das gilt, bis du wiederkommst. Und daran glauben wir. Amen.